Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen den heutigen Predigttext, der steht im Jakobusbrief, in diesen Schlachterbibeln, Seite 1272. Jakobusbrief, Kapitel 2. Die ersten 9 Verse. Jakobus, Kapitel 2, ab Vers 1. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, um zu sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen, oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Soweit der Text für heute. Liebe Gemeinde, die heutige Predigt wird in erster Linie aus diesem Abschnitt über den Vers 1 gehen. Ich habe geplant, in den nächsten Predigten in 3 Abschnitten über diese 9 Verse zu predigen. Heute soll die Predigt vornehmlich über den ersten Vers gehen. Und in dem Zusammenhang oder des Zusammenhangs willen natürlich auch über die ganze Passage, in der dieser Vers steht. Es gibt einen jungen Mann, der einmal gesagt hat, ich möchte lieber ein christlicher Clown sein, als ein heidnischer Kaiser. Dieser Mann war Martin Luther. Er hat nicht das Wort Clown benutzt, aber Clown passt an dieser Stelle sehr, sehr gut. Lieber ein christlicher Suppenkasper, lieber ein christlicher Armer, ein christliches Nichts, als ein heidnischer Herrscher, ein großer, eine leuchtende Figur in dieser Welt. Das hat er gesagt. Lieber nichts sein und meinen christlichen Glauben bewahren, als groß sein, mächtig sein, angesehen sein, aber keinen Glauben haben. Ich glaube, dass Martin Luther eine große Weisheit an dieser Stelle in diese Worte gepackt hat. Und in der heutigen Predigt möchte ich diesen Text erklären, und wir werden sehen, dass genau dies einen Kern dieser Aussagen auch trifft. Aber zunächst einmal wollen wir in diesen Vers einsteigen und kurz durch die Voraussetzungen gehen, die in diesem Vers, in dieser Passage gegeben sind. Es gibt einiges, das Jakobus, wenn er hier redet, voraussetzt. Es gibt einige Dinge, die sind einfach da, und es ist immer gut, damit zunächst einmal zu starten. Als allererstes beginnt diese Passage mit der Aussage, meine Brüder, meine lieben Geschwister. Das ist eine Rede unter Geschwistern. Es ist eine Rede von Glaubendem zu Glaubendem. Die Voraussetzung ist hier, dass der, der redet, sich selbst als Bruder versteht und diejenigen, zu denen er redet, auch als Brüder versteht, die mit ihm im Glauben stehen. Und immer, wenn wir so etwas hören, dann können wir schon fast vermuten, dass jemand, der das hört, der nicht im Glauben steht, vermutlich mit dieser Aussage ein Problem haben könnte. Wir haben eine zweite Voraussetzung, die hier Jakobus annimmt. Jakobus redet zu denen, die sich da versammeln, die zusammenkommen in Versammlungen, in Gemeinden, in Kirchen. Auch das setzt er voraus. Die Brüder, die er dort anredet, die versammelten sich. Die kamen aus Gemeinden. Es ist relativ einfach zu sehen, dass Jakobus hier zu Menschen redet, die in der Gemeinde leben. Und nun, das ist ja auch eine der Voraussetzungen, die dann in dem weiteren Beispiel eine Rolle spielen. Denn dem Armen und den Reichen einen Platz im Gottesdienst anzubieten, in der Versammlung anzubieten, das setzt nun mal voraus, dass solch eine Versammlung stattfindet. Und dann setzt er noch etwas voraus. Er redet darüber, als wäre es jedem in der Gemeinde bekannt. Schauen wir einmal in den Vers 5, unserem zweiten Sprung. Wieder sagt Jakobus, ihr lieben Brüder, jetzt hört einmal zu, ist es nicht Gott derjenige, der die Gemeinde erwählt hat? Ist es nicht Gott derjenige, der diejenigen erwählt hat, die in der Welt arm sind? Hören wir einmal auf das. Vorausgesetzt ist, dass diese Gemeinde, die hier angesprochen ist, eine von Gott erwählte Gemeinde ist. Eine Gemeinde, die nicht sich selbst gefunden hat, sondern eine Gemeinde, die von Gott zusammengestellt ist. Menschen, die von Gott selbst ausgewählt wurden für diese Gemeinde. Und dann setzt er noch etwas voraus und lasst uns dazu in den Vers 7 schauen. Dort heißt es, lästern sie nicht, also die Reichen sind hier gemeint, lästern die Reichen nicht dem schönen Namen, der euch beigelegt worden ist. Das ist ein schöner Name, der uns beigelegt worden ist. Nicht ein Name, den wir gemacht haben, sondern den man uns gegeben hat, der sozusagen von außen zu uns gelangt ist. In der heutigen Predigt und in dem ersten Teil, in diesen Abschnitten, möchte ich vor allem auf diesen ersten Vers eingehen und auf die Anrede und auf den Zusammenhang, in dem dieser ganze Abschnitt steht. Der erste Punkt, der hier angesprochen ist, in dem hier die Geschwister angeredet sind, stellt erstmal eine Brücke dar zwischen unserem Glauben und der Herrlichkeit von Jesus Christus. Fragen wir uns nicht vielleicht an dieser Stelle, warum wird hier der Glaube so direkt mit der Herrlichkeit Christi verbunden? Nun, wenn wir über das Ansehen der Person reden, war es für Jakobus sinnvoll und angemessen, danach ein Beispiel folgen zu lassen. Das ist so, wie als wäre dieser erste Vers sozusagen eine Überschrift über dieser Passage. Und dann führt er es noch etwas näher aus. Dann erklärt er, wie genau ist das, wenn wir das Ansehen der Person verwechseln damit, dass wir auf die Herrlichkeit Christi schauen sollen. Im Grunde redet Jakobus ja von einer Selbstverständlichkeit. Er redet davon, dass unser Glauben gegründet ist, verbunden ist mit der Herrlichkeit Christi. Aber er redet auch davon, wie wir diese Herrlichkeit beflecken können. Oder wie wir im Blick auf diese Herrlichkeit schlecht damit umgehen können. Zunächst aber einmal vielleicht einen Schritt zurück, eine grundsätzliche Aussage darüber. Wenn wir uns fragen und sagen, nun, wie ist das denn mit den Menschen? Wir alle haben unsere Schulausbildung, wir alle haben unsere Lebensausbildung hinter uns. Ist es nicht so, dass das gar kein exklusives Wort für die Gemeinde ist? Im Grunde ist es doch so, dass jeder auf diesem Planeten denkt, dass alle Menschen gleich sind. Es ist sogar so, wenn wir in unsere Verfassung schauen, dass wir dort diese Worte finden können. Und wenn wir in die noch nicht verabschiedete, aber kommende europäische Verfassung schauen, auch dort gibt es diesen Satz. Alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz. Ist es nicht schon bekannt? Warum sollten wir überhaupt ein Thema daraus machen, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollen? Ist es nicht Weltweisheit, die schon da ist, die wir einfach abgreifen können, wo wir uns einfach treiben lassen können? Die Sache ist eigentlich recht klar, wenn wir durch das Leben gehen. So eine einfache Weisheit: Behandle alle gleich und du tust und handelst recht nach dem Gesetz dieser Welt. Aber wir werden sehen im Laufe der Predigt, es ist eben nicht nur dies. Es gibt einen Grund dafür, warum wir nicht unterscheiden sollen zwischen den Herrlichen und zwischen den Armen. Da schauen wir noch einmal in der Zeit auch zurück. Es ist nicht auch so, dass wir sagen können, wenn wir das Alte Testament aufschlagen, dass es dort zu allen Zeiten im Grunde schon so war, dass vor Gott, dass in Gerichten Menschen gleich sein sollten. Es ist so, wenn wir durch die Bücher schauen, finden wir so viele Stellen, die darauf hinweisen, dass im Gericht kein Unterschied zu machen ist zwischen einem Armen, einem Reichen, zwischen dem Stand, zwischen dem Beruf, zwischen der Familienstellung des Menschen, der da vor einem steht. Ich möchte nur einmal aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 15 lesen, der es ganz genau auf den Punkt sagt. Ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun. Du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Auch das ist ja im Grunde klar. Es ist eindeutig. Mach bitte keinen Unterschied zwischen Geringen, zwischen Großen, zwischen Mächtigen, zwischen Armen, zwischen Reichen. Nun wahrlich keine große Nachricht, keine besonders herausragende Nachricht, aber eine Weisheit, die sich durch alle Zeiten und durch alle Elemente des Alten Testamentes finden lässt. Wo auch immer wir hinschauen, wir werden immer wieder darauf hingewiesen, dass derjenige, der Macht bekommt über andere Menschen, ob das ein Richter ist, ob das ein Hausvater ist, ob das jemand im Beruf ist, der andere Menschen zu führen hat, er soll diese Macht nicht missbrauchen. Nun, wir könnten ja vermuten, dass wenn etwas so lupenrein klar ist, dass es dann doch vielleicht das beste Thema, das geeignetste Thema ist, um zu sagen, ja, das wird aber ganz bestimmt in jeder Gemeinde überall zu finden sein. Warum hat nun dieser schriftliche Jakobus dieses Thema aufgeworfen, wenn es nun wirklich jeder wusste? Zu allen Zeiten bekannt, in der Welt bekannt, in den meisten Verfassungen der Welt wiedergeschrieben. Nein, der Heilige Geist hat Jakobus dazu gedrängt, dieses Thema aufzuwerfen, es in die Gemeinden hineinzurufen, zu sagen, liebe Brüder, passt auf, das Ansehen der Person, das ist ein Thema. Und ich sage euch jetzt was darüber. Wenn wir auch in unserer Bibel schauen und uns diese Menschen angucken, die vielleicht am besten vertraut waren mit dem Alten Testament. Wenn wir jemanden sehen wie Paulus, dann können wir schnell finden, dass er wohl am besten wissen musste, dass man keinen Unterschied im Ansehen zwischen den Menschen machen durfte. Und doch zeugt sein Leben davon, dass er dies getan hat. Vor seiner Bekehrung hat er sehr wohl als Pharisäer sich erhoben, sich größer gefühlt, über andere Menschen gestellt, ungerecht gerichtet. Und in seinem eigenen Rückblick, hat er all dies zusammengefasst und hat gesagt, es war nichts. Ich lag völlig daneben. Ich habe versucht, nach dem Fleisch zu handeln. Ich habe versucht, nach dem Gesetz zu handeln. All dies hat nicht gefruchtet. Und wenn er dann sich Gedanken gemacht hat und hat gesagt, wie ist das, wenn wir die Gemeinde sehen, wenn wir einmal darauf blicken, wie ist es in der Gemeinde? Da kam er zu ganz anderen Schlüssen. Nach seiner Bekehrung, nachdem Paulus verstanden hatte, dass Jesus der erwartete Messias ist, gegen den er sich sein ganzes Leben vorher gewendet hat, da wandelt sich auf einmal sein Blick. Und wir können vielleicht ein bisschen davon schon verstehen, dass es doch eben ein Thema ist für die Gemeinden. Dass es eben doch ein Thema ist für Menschen, die zum Glauben kommen, dass sie eben auf ihr Leben blicken und erkennen und verstehen, wo sie sich an diese doch so offensichtliche Regel nicht gehalten haben. Paulus wendet sich einmal direkt gegen die Menschen, die andere aufgrund äußerer Vorzüge besser behandelten. Es ist das ganze Thema des zweiten Korintherbriefes, dass es in dieser Gemeinde Menschen gab, die gute, schöne Reden hielten, die, heute würde man sagen, Top-Prediger sind, die besser reden konnten als er, die vielleicht sogar besser aussahen als er, die hübsch waren, die angesehen waren. Also, wenn wir es nochmal ganz platt sagen wollen, echte Angeber. Menschen, die richtig was daraus machten, die sich richtig gut darstellen konnten. Gegen diese Menschen hat er sich gewendet und er hat ihnen klipp und klar gemacht, dass durch die Verbindung mit Jesus, dass durch unsere Verbindung mit Jesus in seinem Tod, das ganze Fleischliche, das ganze Äußerliche überhaupt nicht mehr beurteilt werden darf. Gerade weil Jesus körperlich, fleischlich die Schuld auf sich genommen hat, gerade deshalb ist es schon doppelt schlimm, wenn wir uns auf das Äußerliche und auf das Äußere berufen. Wenn ihr mal mitlesen wollt, dann ist im 2. Korintherbrief in Kapitel 5 quasi der Vers 16 eine Zusammenfassung dieses Gedankens. Dass nun wirklich Jesus im Fleisch gestorben ist und in ihm alle Unterschiede dahingegangen sind. 2. Korinther 5, Vers 16 sagt, daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Für Paulus war klar, das Fleisch, also der Körper von Christus, war dazu da, um die Sünde zu tragen. Und dieser Körper war dazu da, um begraben zu werden und aufzuerstehen. Danach war alles neu. Danach war alles neu gemacht. Aber eben nicht in diesem Ansehen und in diesem Fleisch, sondern eben in Christus. Und genau deshalb dürfen wir auch nichts mehr beurteilen in diesem Fleisch. was auch immer Weltweisheit war, was auch immer einfach zu verstehen war, was auch immer logisch und einfach erscheint, es wird uns in Christus doppelt deutlich. Es wird weit mehr als deutlich. In Christus wird uns klar, dass dieses Fleisch, dass dieser Leib keine Bedeutung mehr hat, wenn wir in ihm vereint sind. Wenn wir mit Christus gestorben sind. Dann hat unser Körper, in dem wir jetzt leben, nur mehr eine Funktion. Zur Ehre Christi da zu sein. Und nicht mehr Ehre bei anderen Menschen zu suchen, den Besseren gar zu erkennen, ist schon der falsche Blick. Wir erkennen niemand mehr nach dem Fleisch. Wir sehen niemand mehr nach dem Fleisch. Wir beurteilen niemand mehr in seinen Sünden. Wir beurteilen ihn in seiner Vergebung, die er in Christus erlangt hat. Das ist eine Grunddisziplin für unsere Gemeinde. Für jede Gemeinde, die im Wort steht. Und deshalb sagt Jakobus hier, meine Brüder, verbindet den Glauben an die Herrlichkeit oder an unseren Herrn, den Herrn der Herrlichkeit, Jesus Christus, nicht mit dem Ansehen der Person. Das Ansehen der Person Jesu bringt sowieso nichts. Die langen Diskussionen, trug er einen Bart, das kann wohl hier nicht gemeint sein. Gemeint ist, in Christus verschwindet das Ansehen des Menschen, der äußeren Hülle, der Person, wie sie uns entgegen ist, völlig. Treffe ich meinen Bruder, dann ist das Kriterium, dass er ein Bruder ist. Nicht, dass er ein Großer ist. Auch nicht, dass er ein Reicher ist. Und genau das hat der Heilige Geist Jakobus aufgedrängt, uns mitzuteilen. All das, was wir an Weisheit haben können, wann immer wir sagen könnten, na klar, es ist logisch, dass wir keinen Menschen hoch erachten, das verbindet er nun alles mit Christus. All das hat tatsächlich seinen Grund. Und es hat es schon zu allen Zeiten gehabt, dass niemand deshalb anders beurteilt werden kann, weil nun der Mensch, wie er ist, in sich, in seinem Fleisch, gebunden ist in der Sünde. Dass er aber in Christus gebunden ist, in diese Gemeinschaft, die in ihm gebunden ist, die in ihm sein Fundament hat. Das nimmt Jakobus hier als Grundlage. Ein wenig davon setzt er voraus. Ein wenig nimmt er schon an, dass es da ist. Und ein wenig ergänzt er dazu. Und in seinem Beispiel ist es so, dass wir auf die wunden Punkte sozusagen noch einmal mit der Nase hingewiesen werden. Nun, lässt sich ja an dieser Stelle immer eine ganz praktische Frage stellen. Wenn Jakobus hier ganz praktisch wird, naja, dürfen wir uns dann auch diese praktische Frage stellen, wie es denn nun in unserem Umgang miteinander aussieht? Wie sieht eigentlich unser Alltag aus? Was prägt uns? Wovon sind unsere Gedanken geprägt? Was ist in unseren Gedanken vorhanden? Ist dieses noch so einfache Prinzip in unseren Gedanken abrufbar? Ich habe mir mal einige Beispiele überlegt, wie denn ein Alltag so aussehen kann, ohne irgendjemand an dieser Stelle nur halbwegs persönlich anzusprechen. Aber so manche Beobachtung trifft wahrscheinlich zu. Es ist nicht so, dass in unserem Alltag der beste und der tollste Junge in unserer Klasse oder in unserem Dorf derjenige ist mit dem schnellsten Computer, mit dem besten MP3-Player, mit den neuesten Spielen für irgendwas, mit dem besten Videofilm. In unseren Fußballvereinen nicht derjenige, der beliebteste, der die teuersten Fußballschuhe trägt? Ist nicht vielleicht auch, wenn wir in unserem Alltag leben, ein tolles Auto, Ausdruck echter Männlichkeit? Ist nicht vielleicht der beste, tollste Mann in Deutschland, Michael Schumacher? Wie peinlich kann es werden, wenn man in einem alten, rumpeligen, vergammelten Haus lebt, in dem die Nachbarn über einen reden. Ist es nicht so, dass ein hübsches Haus das Selbstbewusstsein enorm hebt? Ist doch klar. Es wirkt. Ist nicht vielleicht diejenige junge Dame die tollste, die den meisten Männern die Köpfe verdreht? Ist nicht die, die es am besten verstanden hat, jung zu sein, Frau zu sein? Das ist nicht das, was wir im Alltag begegnen. Ist doch nicht weit hergeholt. Das sind doch keine Beispiele, die wir nicht finden können. Das ist der Alltag, in dem wir stecken. Sind alle Menschen gleich in diesem Leben untereinander? Beurteilen wir die Menschen nach welchen Kriterien? Und es ist meine Frage an euch. Was ist eigentlich falsch daran, wenn man ein hübsches Haus hübsch findet? Was ist falsch daran, wenn ein tolles Auto toll ist? Was ist falsch daran, wenn ein toller MP3-Player die bessere Musik spielt? Was ist falsch daran, dass man mit guten Fußballschuhen gut Fußball spielt? Nun, wenn wir uns schon auf diesen Pfad einlassen und andere danach beurteilen, dann übersehen wir eine große Gefahr. All diese Dinge geben uns ein trügerisches Gefühl der Sicherheit. Sie geben uns ein Gefühl, dass wir uns mit Gütern, mit Gegenständen auf dieser Welt sicher fühlen können. Sie geben uns ein Gefühl, dass wir wissen, wie wir Ruhe und Sicherheit bekommen können. Und das ist falsch. Wir schaffen es nicht. Keiner von uns wird irgendetwas auf diesem Planeten kaufen können, was ihm Sicherheit gibt. Keiner von uns wird es schaffen, sich so zu verhalten, dass er Sicherheit in seinem Leben bekommt für alle Lebensphasen. Keiner wird es schaffen. Die Nachricht der Welt, dass du schön bist und angesehen, ist ein Trugschluss. Sie ist ein Trugbild. Wir Christen, wir, die wir verstanden haben, wo unsere Sicherheit ist, wir sollten am besten in unserem Leben eine Abneigung gegen diese Prinzipien entwickeln. Wir sollten anfangen, uns dagegen zu wehren, dass diese Prinzipien unser zwischenmenschliches Leben beherrschen und bestimmen. In unseren Gemeinden sollten wir die Tür davor verschließen. Ihr Kinder und Jugendliche, ihr solltet jeden Tag, an dem ihr nicht auf diese Fallen hereinfallt, jubeln und Gott loben dafür, dass er euch bewahrt, in diese trügerische Sicherheit zu fallen. Dankt ihm jeden Tag dafür. Es ist doch tatsächlich so, dass vor allem Wohlstand und Reichtum uns zuallererst von Gott ablenken. Und das, was es uns zuallererst abnimmt, ist unsere Fähigkeit und unseren Willen zu danken. Wenn mein einziges Gebet, das ich noch habe, ist, Herr, gib mir einen schnelleren Computer, bin ich da nicht schon gefangen? Bin ich nicht schon verführt, an dieser Stelle tatsächlich nur noch auf diese sichtbaren Dinge zu achten? Jakobus mag diese Art der Angeberei überhaupt nicht. Er wendet sich direkt dagegen. Er sagt, liebe Gemeinden, passt auf, dass ihr nicht auf diesen Weg reinfallt. Passt auf, macht die Tür zu davor. Passt auf, dass bei euch nicht Dinge wie, wer gibt den größten Beitrag in die Gemeindekasse zählen? Oder welcher Prediger hat die hübscheste Krawatte? Passt auf, dass dieses Prinzip bei euch nicht einzieht. Der Geist Gottes hat ihn gedrängt, uns zu sagen, dass in der Gemeinde Gottes die Herrlichkeit Christi herrscht. Es ist seine Herrlichkeit, die uns verbindet und die uns hübsch macht. Die uns hübsch macht in ihm. Hier soll nicht das Gesetz des Stärkeren herrschen. Hier soll auch nicht das Gesetz der Welt herrschen. Vor allem soll hier auch nicht das Prinzip des Machbaren herrschen. Dass ich irgendetwas finde, wo ich Gemeinde machen kann. In den Gemeinden soll auch kein Gesetz herrschen, das nur der gut ist, der exzellent ist. Wisst ihr, warum die meisten Leute in den Gemeinden nicht singen? Weil sie denken, dass sie nicht singen können. Das Prinzip ist nicht, du musst erst gut sein, bevor dich Gott akzeptiert. Das Prinzip ist immer, in Christus sind wir verbunden. In Christus dürfen wir singen, gut, schlecht, wie auch immer. Es ist keinem verboten, sein Gesangskönnen zu verbessern und sich zu steigern. Aber man muss nicht gut sein, bevor man anfängt. Man muss auch nicht alles richtig machen, bevor man dem Nächsten hilft. Man muss keine weiße Weste haben, um dem Nächsten aufzuhelfen, wenn er da niederliegt. Es gibt Menschen, die zu anderen gehen und sagen, ich habe so viele Probleme selbst, ich belaste den anderen doch nur. Naja, du musst da nicht drüber reden. Es gibt doch eine Möglichkeit. Ja, wir können tatsächlich, wenn wir all diese Dinge nicht für so hoch erachten, sagen, was verbindet uns denn da? Was stellen wir denn da? Was sind wir denn für den anderen? Wenn wir dieses Prinzip verstanden haben, dann wird er den, der da kommt, am Krankenbett sehen als einen, der die Herrlichkeit Christi repräsentiert. Einen seiner Geschwister, der kommt im Namen des Herrn. Dann wird er Frieden und Freude mit ihm haben, was auch immer er sagt, wenn er kommt, weil er Gemeinschaft mit ihm hat in der Herrlichkeit Christi. Nicht in seiner eigenen Herrlichkeit. Nicht, weil er es weiß und tut und kann, sondern weil er gedrängt ist davon, dass hier sichtbar wird, was die Herrlichkeit ist, die bei Christus ist. Bedenken wir doch, dass wir in diesem Leib zusammengefügt sind, nicht weil wir ihn schön machen könnten. Wir wüssten noch nicht einmal, wen wir als Arm und Bein in dieser Gemeinde, in diesem Leib verwenden würden. Aber ein von Christus zusammengefügter Leib. Der lässt uns vertrauen darauf, dass wir wissen, wo wer hingehört. Wer welche Aufgaben wahrnehmen kann. Wer welche Funktion von ihm hat. Ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal auf andere Gemeindebaukonzepte eingehen. Wir haben ja nun darüber geredet in den letzten Wochen und einige Sätze sind ja noch so verwurzelt, dass ich finde, dass genau an dieser Stelle auch eine große Kritik an Machbarkeitskonzepten genommen wird. Auch das müsste uns klar sein, wenn wir verstehen, dass wir in der Herrlichkeit Christi gegründet sind, dass wir eben Gemeinde nicht machen können. Und dass Zahlen kein Kriterium sind, ist es nicht anderes, als doch wieder auf die reichen, schönen Gemeinden zu gucken? Ist es nicht eine Verführung für viele Gemeinden, dass sie hinübergucken in die nächste Gemeinde und sagen, was da leuchtet, was herrlich ist, du kriegst meinen prominierten Platz, du kriegst den besten Platz, den ich habe. Ich baue sogar meinen Gemeindekonzept nach dir um. Ich baue meine Gemeindeordnung so um, dass sie fähig ist, diese Riesengemeindenkonzepten zu adaptieren. Ist das nicht auch ein Ausstrecken nach der Herrlichkeit und nach dem Reichen? Ist es nicht so, dass wenn eine Willow Creek Gemeinde mit einem Budget von 1, 2, 5 Millionen Euro gegründet wird, dass die Verführung groß ist, dass der Betrag verlockt? Ist es nicht so, dass auch Predigten von Kanzeln, die Reichtum versprechen für Gemeinden, grundsätzlich doch verführerisch sind? Dass es nicht doch ein schnellerer Computer ist, der da läuft? Ist es nicht so, dass wir da eine Möglichkeit bekommen, auf dem Fahrrad Jesus zu überholen, während er noch läuft? Es ist nicht so, dass wir die Dinge schneller machen wollen, als sie sind. Dass wir auf die reichen Dinge schauen, auf die machbaren, auf die schönen, auf die glänzenden, auf die attraktiven. Eines der Hauptprobleme meiner Meinung nach dieser Riesengemeinden ist, dass sie immer diesem Prinzip folgen. Besser, besser, besser und immer machbar. Schritt für Schritt. Ich glaube an dieser Stelle, dass man das durchaus sagen darf, dass auch hier der Fehler begangen wird, die Reichen zu suchen und die Armen zu übersehen. die, die vielleicht dastehen und sagen, was habe ich euch schon zu vermitteln? Es ist eine arme Botschaft von einem traurigen Kreuz und von dem Leid der Menschheit. Nicht attraktiv, nicht hübsch. Es ist eine Botschaft von armen Menschen, die gerettet werden in Jesus. Die ihre Armut erkennen. Die manchmal an sich selbst verzweifeln könnten. Die nicht den Schrank voller leuchtender Konzepte haben. Die auch nicht Ideen produzieren können. Die abhängig sind. Die schwach sind. Die abhängig davon sind, ihre Geschwister zu treffen, damit sie überhaupt durch das Leben kommen. Ist das nicht eine Botschaft, die wirklich keiner hören will? Ist das nicht die typische Botschaft, die Gemeinden klein hält? Liebe Geschwister, es ist die einzige Botschaft, die es zu verkünden gilt. Da ist nur ein Kreuz, das es zu verkünden gibt. Und das war nicht neonbestrahlt. Es bleibt uns eins zu verkünden. Es bleibt uns zu verkünden, dass wir alle gegründet sind in Jesus Christus und dass wir bitte daraus am besten diese Welt beurteilen können. Unser Umgang mit den Menschen, die wir treffen, in unseren Schulen, an unserem Arbeitsplatz, wo auch immer wir sind, lösen wir uns doch einfach ganz praktisch davon, auf diese Dinge nach Glanz und nach Schönheit und nach Reichtum zu schauen. Lösen wir uns davon. Üben wir jeden Tag ein, dass es nicht entscheidend ist, wie hübsch die Fußballschuhe sind, wie schön das Auto ist, wie gut rausgeputzt das Haus ist, wie ach so fromm wir doch daherlaufen. Es gibt nur ein Ding. Wenn wir Menschen treffen, so haben wir nur eine Botschaft zu verkünden. Wir haben als Christ Zeichen für diese Welt zu sein. Wir haben Spiegel des Abglanzes Christi zu sein. Wir müssen nicht deren Pfade nachlaufen. Wir haben eigene Pfade. Wir haben bessere Pfade. Wir haben besser gegründete, festere, tiefere Fußspuren, in denen wir wandeln. Wir können das vielleicht in unserem Leben Stück für Stück einbauen. Vielleicht können wir es auch nicht alles sofort verändern. Aber ich möchte euch alle dazu ermutigen, euch ein Stück abzukoppeln von diesen Denkprozessen, dass alles, was schöner ist, was leuchtend ist, was vielleicht besser wirkt, auch tatsächlich gut ist. Beurteilen wir doch einfach alle Dinge, ob sie vor Gott gut sind. Ob sie tatsächlich widerspiegeln, was er für uns getan hat. Lasst uns einfach alles darin einmal beurteilen. Lasst uns prüfen, ob die Herrlichkeit Christi darin wiedergegeben wird. Ob Jesus selbst zu erkennen ist. Überprüfen wir uns selbst, ob wir nicht seine Herrlichkeit für uns rauben. Ob wir nicht sagen, naja, wir sind es ja doch. Wir sind die Christen, die alles besser können. Lasst uns selbst prüfen, ob das tatsächlich das ist, was Jesus in uns bewirkt hat. Er wählt aus der Armut heraus, aus dem Nichts, aus dem, dass wir nichts vorbringen konnten vor ihm, haben die Herrlichkeit in ihm erlangt. Ich möchte uns zum Abschluss noch einen Vers zitieren, der insbesondere die Herrlichkeit Christi beurteilt und vielleicht auch zusammenfasst. Lesen wir noch einmal zusammen Hebräer 1, den Vers 3. Hebräer Kapitel 1. Die Rede ist von Jesus selbst, welcher, da er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens ist, Gottes Wesens ist, und alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft, und nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht, sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt hat. Jesus regiert. Er hat die Herrschaft angetreten und er regiert über diese Welt. Lasst uns in diesem Gedanken leben und diesen Gedanken widerspiegeln. Er ist der Herr über uns und über alle Dinge, die da geschehen. Seine Herrlichkeit ist es, die uns zusammenfügt, nicht unsere. Lasst uns allen Druck ablegen auf unsere Person und allen, alle Freude und allen Frieden in Jesus annehmen. Amen.